Jesus, segne du dein Wort an uns allen. Rede du jetzt zu uns, Herr. Amen. Stell dir vor, du hörst von einer riesigen Prozession, die so von Neuhofen herzieht, Kremsmünster, Wartberg, sie sind schon knapp vor Kirchdorf. Und du hast was mitbekommen, so die ersten Boten, die vorausgelaufen sind, die Gerüchte. Der Anführer dieser Prozession ist ein Wunderheiler. Und es sind schon in Kremsmünster Wunder geschehen und in Wartberg ebenso. Und am Nachmittag soll er in Kirchdorf eintreffen, dieser Riesenzug mit vielen Menschen. Viele sagen, das ist ein ganz besonderer Mensch und das musst du dir einfach anschauen. Da musst du hin. Würdest du hingehen? Würdest dir da das anschauen? Wunderheiler, Geschichten von Wundern setzen Menschen in Bewegung. Und die Erwartung, die mit diesem Wunderheiler verbunden waren, die haben noch mehr in Bewegung gesetzt. Auch die Erwartung und vielleicht auch die Befürchtung, dass jetzt etwas passieren wird, was sie überhaupt nicht in den Griff kriegen. Die einen haben große Erwartungen gehabt, die anderen haben die Befürchtungen gehabt. Je nach Sichtweise. Und Erwartungen an das Weltende haben schon lange eine Tradition. Seit Jesus da war und vorher schon, es gab vorher schon Messias, die aufgetreten sind und sie sind verschwunden. Und die Frage ist jetzt für uns, gehören wir zur letzten Generation auf dieser Erde? Diese Frage haben sich ja schon viele gestellt und seit vielen Jahrhunderten ist immer wieder diese Frage aufgetaucht. Und alle, die diese Frage stellen und sich damit beschäftigt haben, haben wichtige Gründe dafür gehabt. Ja, wir sind jetzt die letzte Generation. In diesen Jahren sind es die Klimakleber, die meinen, sie sind die letzte Generation oder wir sind die letzte Generation und sie wollen die Welt retten. Ich denke an das Jahr 1999, als wir selber die Computer abgeschaltet haben, weil wir nicht wussten, ob er am 1. Januar noch funktionieren würde. Aber viele haben gemeint, vielleicht gibt es das 2000er Jahr gar nicht mehr. Und so war es in vielen Jahren durch die Jahrhunderte. Als das Jahr 1000 anbrach, also nochmal 1000 Jahre vorher, da hat sich sogar der Papst in diesen Reigen eingesellt. Die Welt wird jetzt zu Ende gehen. Und auch Martin Luther hat zweimal gemeint, jetzt ist das Ende. Hat sich geirrt. Jedes Jahrhundert hat ihre Weltuntergangspropheten und ja, so wie Luther haben auch viele das mit der Bibel begründet. Besondere Ereignisse am Sternenhimmel oder auf der Erde, besondere Jahreszahlen, große Erdbeben oder Kriege steigerten solche Erwartungen. Jetzt kommt das Ende. So geht das ja, mittlerweile Jahrtausende. Und in irgendeiner Form erwarten viele einen Retter, einen Messias. Zur Zeit Jesu haben sich viele Menschen auch genau diese Fragen gestellt und viele kannten die alten Schriften sehr genau und haben sie studiert und haben überlegt, was passt jetzt dazu? Es gibt ganz bestimmte Zeichen, wussten sie, die auf das Kommen des Messias hinweisen. Und das Verständnis der prophetischen Schriften war, wenn der Messias kommt, dann dann ist es sicher das Ende dieser Weltordnung. Doch wie sicher war es, dass diese Zeichen jetzt für unsere Zeit genau zutreffen? Es war ja nicht so genau beschrieben. Es waren ja keine Jahreszahlen dahinter. Es war wie ein Bergpanorama, wo man nicht wusste, wie weit die Entfernungen jetzt zeitlich gesehen waren. Man hat ein Bild gehabt, man hat Aussagen der Propheten gehabt, aber da war eine Aussage, die war fast unmittelbar und ein paar Sätze später war etwas, was ganz weit dahinter war. Und das richtig einzuordnen, das konnten sie nicht. Eins wussten sie, der Messias sollte in Bethlehem geboren werden und ein Nachkomme des Königs David sein. Und jetzt wurde Jesus geprüft. Passte das zu diesem Jesus, der aus Nazareth stammte? Ganz hoch im Norden in Galiläa war Nazareth und der Messias sollte aus Bethlehem kommen, südlich von Jerusalem. Vielleicht kennst du die Stelle, als Philippus dem Jesus begegnete und seinen Eindruck dann seinem Freund Nathanael erzählte. Der war voller Begeisterung und gesagt, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat. Und die Propheten haben ihn angekündigt. Es ist Jesus von Nazareth, der Sohn von Josef. Bing. Der Nathanael, einer, der sich in der Schrift scheinbar auskannte, sagt, Nazareth? Was kann Gutes aus Nazareth kommen? Er wusste, Bethlehem soll es sein. Jesaja sprach vom Friedefürst, vom König auf dem Thron Davids und dem Priester Gottes. Er sollte Wunder wirken durch die Kraft Gottes. Und genau das stellten ja die Schriftgelehrten, die die Schrift ganz besonders auch kannten und versuchten auch einzuhalten, haben genau das in Frage gestellt und unterstellten Jesus dämonische Kräfte, weil sie nicht glauben könnten, dass er das wirklich ist, von dem die Propheten sprachen. Auch Johannes der Täufer hatte seine Zweifel. Und als er im Gefängnis war, überfielen ihn die Zweifel und er ließ durch seine Jünger fragen, bist du es wirklich oder sollen wir auf jemand anderen warten? Obwohl er die Begegnung vorher mit Jesus hatte. Also so einfach ist es ja oft gar nicht. Und viele Menschen, die Jesus begegnet sind, für die war es einfach klar, das ist der versprochene Messias. Und das hat sich dann richtig hochgesteigert durch bestimmte Ereignisse, die sie mit ihm erlebt haben. Und als sie merkten, Jesus hat eine riesige Menschenmenge mit Essen versorgt, obwohl ein paar Fische und ein paar Brote da waren, da kam so richtig dieser Hype auf. Ja, das muss er sein. Und damals hat sich Jesus zurückgezogen, damit sie nicht gleich zum König ausriefen. Die Zeit war noch nicht dran. Und jetzt vor dem Passafest, jetzt geht Jesus trotz Warnungen von Leuten, die geahnt haben, was da vielleicht brodelt, geht er jetzt Richtung Jerusalem. Er will beim Passafest da sein. Er marschiert vom Jordantal über Jericho, Bethanien Richtung Jerusalem. Und es zieht sich durch wie ein Lauffeuer. Jesus ist unterwegs. Jesus kommt zum Passafest. Und er ist wieder in Bethanien angelangt. Und Bethanien war ja ein Nachbarort von Jerusalem, ein paar Kilometer entfernt, dort wo er Lazarus vom Tode auferweckt hat. Und da ist er jetzt, wo Lazarus und seine Schwestern wohnen. Und die Geschichte mit dem Lazarus, die kannte man überall. Die hat sich durchgesprochen. Sowas bleibt nicht geheim. alle wussten, da war etwas, was man nicht einordnen konnte. Das Haus vom Lazarus, das wurde zum Touristenziel, zur Attraktion. Sie wollten ihn sehen und sie wollten diesen Jesus sehen. Und dann zogen sie mit Jesus gemeinsam über den Ölberg drüber Richtung Jerusalem. Der Ölberg liegt östlich von Jerusalem und die konkrete Erwartung war, der Messias kommt über den Ölberg aus dem Osten und zieht durch das goldene Tor direkt zum Tempel. Im Mittelalter, während der Zeit des Osmanischen Reiches, da hat man dann das goldene Tor zugemauert und hat Gräber davor installiert, damit verhindert werden kann, dass dieser christliche Messias da einziehen kann. Das ist bis heute zugemauert. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Schar von Bewunderern auf diesem Weg kommt und sich einen Esel organisiert zum Einreiten in die Stadt, da liefen ihm auch viele Menschen aus der Stadt entgegen und sie hatten Palmzweige in der Hand. Palmzweige, obwohl es in Jerusalem keine Palmen gibt, ist zu hoch ist schon. Die hatten sie aufbewahrt vom Laubhüttenfest noch. Und sie haben diese Palmzweige als Zeichen für den kommenden König in der Hand. Sie wollten ihn zum König machen und jubeln ihm zu. Hosianna. Und was hier geschieht, das war keine zufällige Entwicklung, wo halt das Ganze eskaliert ist, sondern es war eine präzise Vorbereitung. Es war die präzise Regie des Regisseurs der Weltgeschichte, das Drehbuch des Schöpfers für diese Welt. Sacharja hat es angekündigt, wir haben es gehört in der Lesung. Siehe, dein König kommt. Er reitet auf einem Eselfüllen. Ein seltsames Bild für einen König. Ein junger Esel, der kaum zum Reiten war, wo man wahrscheinlich mit den Beinen am Boden streifte, wenn man da drauf saß. Ich weiß es nicht genau, wie groß dieser Esel war. Damals war es üblich, dass man entweder Maultiere hatte, das war schon repräsentativ, oder Pferde. Pferde waren noch nicht überall üblich, aber Maultiere auf alle Fälle, eine Kreuzung zwischen Esel und Pferd. Und Jesus will damit zeigen, ich bin König, aber nicht, wie ihr euch einen König vorstellt, hoch zu Ross und der auf andere hinabschaut. Ich brauche meine Macht nicht zur Schau stellen, denn bei mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Bei mir ist die Herrlichkeit. Und ja, das Maultier, das war bei David, als er Salomo zum König ausrief. Da war das Maultier. Aber jetzt, Jesus zeigt sich als Dienenden mit einem Tragesel. Jesus lässt den ganzen Rummel zu um ihn, dass sie ihm zujubeln. Und so war es auch angekündigt von den Propheten. Obwohl er lässt es zu, obwohl er weiß und damit rechnen muss, was hier geschieht, muss zur Eskalation mit den Führenden, mit den Schriftgelehrten, mit den hohen Priestern führen. Es geht nicht anders. So nach Jerusalem einziehen, zum Tempel einziehen, das kann einfach nur Eskalation bedeuten. Ja, und die Pharisäer schäumen vor Wut. Und sie fangen an zu diskutieren und zu streiten. Die Hardliner mit den Gemäßigten. Seht ihr, so richten wir nichts aus gegen ihn. alle Welt läuft ihm nach. Und sie haben auch Angst, dass die Sache explodiert. Sie sind ja unter Besatzung der Römer. Und im Prinzip versuchen sie auch den Frieden zu bewahren, damit kein Volksaufstand jetzt geschieht. Weil das können sie am allerwenigsten brauchen, dass die Römer dann vielleicht alles niedermetzeln, alles niederbrennen, so wie es dann auch 70 Jahre später passiert ist. Auch die Jünger Jesu sind irritiert über das, was jetzt so hochkocht. Sie haben keine Ahnung, was da geschieht. Erst nach der Auferstehung, erst als ihnen Jesus dann erklärte, worum es ging, da haben sie verstanden, dass das hier Puzzlesteine sind im Geschehen, im Heilsplan Gottes. Es sind Puzzlesteine, die Gott lange im Voraus schon angekündigt hat, die schon bereit waren, und jetzt wurde das zusammengesetzt. Der Einzug in Jerusalem ist der Auftakt zum Finale, wo Jesus am Ende sagte, es ist vollbracht. Es ist alles erledigt, was notwendig war. Warum tut sich Jesus das alles an? Weil er den Willen des Vaters erfüllt. Er erfüllt den Willen des Vaters, was aus menschlicher Sicht eine Katastrophe ist. Aber das ist der Plan Gottes. Die jubelnde Menge am Palmsonntag haben nur den kommenden König vor Augen, aber nicht den leidenden Gottesknecht, wie ihn Jesaja angekündigt hat. Oder so wie in Daniel 9 steht, dass der Gesalbte ausgerottet werden wird. Jesus geht konsequent seinen Weg. Er geht auf das Ziel zu. Auch wenn es die Welt heute nicht versteht. Auch wenn viele Menschen mit dem nichts anfangen können, weil sie es nicht logisch finden, was da geschehen ist. Er tut es, obwohl er weiß, dass in Jerusalem Folter warten auf ihn, Demütigung und ein grausamer Tod durch die Kreuzigung. Er geht den Weg, weil es die Erfüllung seines Auftrages war. Und er wusste es. In Lukas 18, da haben wir einen Bericht, wo Jesus vorher mal seine Jünger zur Seite genommen hat und sagt, wir gehen jetzt Richtung Jerusalem. Dort wird sich alles erfüllen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Man wird ihnen denen übergeben, die Gott nicht kennen. Und sie werden ihren Spott mit ihm treiben. Sie werden ihn misshandeln, ihn anspucken und schließlich auspeitschen und töten. Aber am dritten Tage wird er auferstehen. Und dann steht im nächsten Vers in Lukas 18, und die Jünger verstanden nichts. Sie haben es einfach nicht begreifen können. Alles andere wollten sie, aber das nicht. Und jetzt in dieser Situation beim Einzug nach Jerusalem, die Volksmenge, die den Jubel hier ausspricht, die ihm zujubeln, die haben auch nur den König vor Augen. Sie haben ihr Wunschbild des kommenden Königs, ihr Wunschbild des Messias. Aber Jesus ist nicht gekommen, um die Wünsche seiner Fans zu erfüllen, sondern er ist gekommen, um Gottes Willen zu Ende zu bringen. Und der Wille Gottes war, dass er durch seinen Tod am Kreuz die Strafe für unsere Schuld getragen hat. Er hat die Schuld der Menschheit ans Kreuz getragen. Die Schuld von dir und von mir. Jesus ist nicht gekommen, damit er uns ein schönes Leben bereitet, sondern damit er uns ans Ziel bringt. Weil die Menschen so ein ganz anderes Bild vom Messias hatten, kippte einige Tage nach diesem Jubeleinzug die Stimmung total. Viele waren enttäuscht, weil dieser Jesus nicht zu ihrer Vorstellung passte. Und sie sahen einfach ihre Fälle davonschwimmen. Ihre Erwartung hat sich nicht erfüllt. Wie sieht unser Bild von Jesus, dem Messias, aus? Wie schaut dein Bild von Jesus aus? Wenn man Menschen auf der Straße fragt, wie sie Jesus sehen, was er für sie ist, dann erhält man die verschiedensten Antworten. Da ist alles dabei. Am wenigsten hört man das, was in der Bibel über Jesus steht, weil viele Menschen zu Jesus keine Beziehung haben. Und ich hörte einmal, wie eine Beziehung ist, kann man daran erkennen, wie die Menschen miteinander reden. So ist es auch mit der Beziehung zu Jesus. Wir können unsere Beziehung daran prüfen, wie unsere Gespräche mit Jesus sind, wie unsere Gebete sind. Unsere Gebete sind ein Bild dafür, wie unsere Beziehung zu Jesus Christus funktioniert. Für manche ist er der allerletzte, den sie anrufen, wenn alles andere nicht mehr geholfen hat. So nach dem Ausspruch, da hilft nur noch beten. Jetzt habe ich alles probiert, hilft es nicht, schaut es nicht. So auf die Art. Solange ich woanders Hilfe finde, wird er nicht gebraucht. Für andere ist er ein Freund, ein Kumpel, mit dem man sich unterhält, zu dessen Veranstaltungen man geht, so wie heute vielleicht auch, den man nett findet. Und gelegentlich fragt man ihn, hast du Zeit für mich? Ich hätte da was. Ja, und für viele Christen ist er ein Dienstbote. Ein Dienstbote, dem man sagt, was er tun soll. Mach dies, mach das. Herr Jesus, und da ist auch noch ein Problem, das ich gelöst haben möchte. Und vergiss nicht, das noch mitzunehmen und das zu erledigen. Das wäre mir auch noch wichtig. Ist er für uns der, der unsere Wünsche erfüllen soll? Der meine Probleme lösen soll? Wenn ich nur diesen Blick habe, dann stehe ich in der gleichen Gefahr wie die Menge, die ihm am Palmsonntag zujubelt. Dass ich enttäuscht zurückbleibe, weil Jesus nicht alle meine Wünsche erfüllen wird. Jesus will mehr als unser Dienstbote sein. Er will mehr sein als nur der, der dafür sorgt, dass es uns gut geht. Er will eine Liebesbeziehung zu uns. Er hat den ganzen Weg auf sich genommen, weil er uns liebt, weil seine Liebe so unglaublich groß ist, dass er für uns sein Leben gegeben hat. Und deswegen möchte er eine Liebesbeziehung zu uns. Und genau dieses Gebet, das wir nachher sprechen werden, das Vaterunser, das hat er genau dieses Muster drinnen. Gott die Ehre geben, Gott loben, Gott preisen, ihn anbeten, eine Beziehung zu ihm suchen und dann auch zuzutrauen, dass er einen versorgt, dass er in der Lage ist, für mich zu sorgen. Ja, und manchmal reicht es auch, wenn wir einfach nur schreien, Herr, hilf mir heraus aus meinem Unglauben, aus meinem fehlenden Vertrauen zu dir. So wie es der verzweifelte Vater eines taubstummen Kindes bei Jesus einmal getan hat. Herr, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ich bin momentan in einem Loch. Er ist der Herr. Er ist König und seine Liebe gilt uns und wir sollen seine Botschafter sein, seine Boten. und hat uns versprochen, dass er immer und überall bei uns sein wird. Egal, wie die Umstände sind. Die Umstände sollen unsere Liebesbeziehung zu ihm nicht wirklich beeinflussen. Sie sollen sie eher verstärken, wenn die Umstände nicht gut sind. Und dafür sollen wir ihm loben und Danke sagen. Und wenn wir ihm die Ehre geben, dann dürfen wir uns auch frei fühlen und hartnäckig sein, ihm zu sagen, wo es einfach fehlt, was weh tut, wo wir seine Hilfe brauchen. Dann sollen wir hartnäckig sein auch. Nur das Wesentliche ist es, dass wir eine Liebesbeziehung zu ihm finden. Jesus ist gekommen, weil er uns ans Ziel bringen möchte. Er will dein und mein ganz persönlicher Retter sein. In jeder Situation. Weil er der Herr ist. Weil er alles getan hat, was notwendig war. Ja, und wenn es dazu ganz persönliche Fragen gibt, wenn du da irgendwo nicht klar bist, unser Gebetsteam steht nach dem Gottesdienst zur Verfügung. Die kannst du ansprechen. Und sie stehen auch da zur Verfügung, wenn jemand in Not ist und sagt, ich möchte jemand haben, der mit mir betet. Und sie stehen auch da zur Verfügung, wenn jemand vielleicht ein kleines oder ein großes Wunder erlebt hat, sagt, ich möchte diesem Gott jetzt ganz besonders mit jemandem anderen gemeinsam Danke sagen. Danke sagen, dass er mich gehört hat. Dafür sind auch die Leute aus dem Gebetsdienst da, dass wir auch gemeinsam einfach Gott noch einmal preisen dürfen.